Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und ich war kürzlich zu Gast auf dem ersten Kick-Off-Retouren-Summit in Hamburg. Eine kleine, aber feine Fachveranstaltung, die voll und ganz dem Thema Retourenmanagement gewidmet war und entsprechend hochkarätig besucht war von Fachleuten aus dem Bereich Handel und E-Commerce. Auf diesem Summit durfte ich ein Panel moderieren, das besetzt war mit Experten, die aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema Retouren schauen, nämlich Ilona Herter von Schunk, Michael Greschke von Miebach, Benjamin Gabriel von MySwoop, Stefan Huf von GXO und Valerie Siegel von eBay. Meine Panel-Diskussion mit diesen Experten hört ihr jetzt. Los geht's. Ilona, Valerie, Michael, Stefan, Benjamin, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid, zum BVL-Live-Podcast, muss ich sagen. Denn wir befinden uns hier heute ausnahmsweise mal auf einer Live-Bühne, und zwar im schönen Dachgeschoss vom Digital Hub Logistics in Hamburg in der Speicherstadt. Und wir schauen in die Gesichter vorne, Pi mal Daumen, 120 Leuten. Das ist also ein wirkliches Live-Publikum. Und wir freuen uns auf eine lebhafte Diskussion, nicht nur mit euch hier im Panel heute, sondern hoffentlich nachher auch noch mit den Zuschauern, die alle Fachleute im Bereich Retourenmanagement sind. Das ist übrigens spannend, als Jan das erste Mal auf mich zukam und davon sprach, dass er ein Event aufziehen will, nur für Retouren und Retourenmanagement. Ich dachte, oh wow, ambitioniert. Bin ja mal gespannt, wie so eine Nische, was das für einen Anklang findet, ob man da den Raum voll kriegt. Die Antwort sehen wir hier, der Raum ist gerappelt voll. Und wir haben ein tolles Panel, und zwar ein Panel vor allem auch, das auf dieses Thema Retouren mit ganz verschiedenen Blickwinkeln draufschaut. Das haben wir extra so konzipiert, ganz verschiedene Blickwinkel. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt darauf, wie heute die Diskussion verläuft. Und ich will ganz gerne mit dem spannendsten Thema überhaupt anfangen, und zwar Versicherung. Ilona lacht schon. Wir haben jetzt so ein paar Mal schon über die rechtlichen Dinge im Laufe der Veranstaltung gehört. Rechtliche Herausforderungen, Cap-Dienstleister, Haftungsansprüche. Ist es in der Welt der Retouren ähnlich so wie in der Privatsphäre, wenn man sagt, also Versicherung ist so das allerletzte, womit ich mich beschäftigen möchte. Das schiebe ich auf die lange Bank, wenn es sein muss. Irgendwie, ja, ist das nicht so das Thema, mit dem sich jemand ständig beschäftigen müsste? Ist das in dieser Branche auch so? Oder ist das Bewusstsein inzwischen dafür geschärft, dass Versicherungen eine ausgesprochen wichtige Rolle in diesem Kontext spielen können?
Also auf jeden Fall, grundsätzlich ist es ja auch ein Thema für Unternehmen. Und wenn man sich wirklich so ein bisschen auf das Thema Transportwege, Transportschäden fokussiert, die finden halt statt. Also Transportschäden ereignen sich, das ist ja auch wie in den Vorträgen zuvor auch benannt, ne? Also die Cap-Dienstleister, die haben die Ware in der Hand, die haben die Pakete in der Hand und transportieren viele Pakete auf einmal, haben Zeitdruck, und dadurch entstehen halt auch unter anderem Schäden. Die wissen ja auch nicht, was in den Paketen beispielsweise drinne ist. Es ist ja auch nicht immer gekennzeichnet, soll auch nicht immer gekennzeichnet sein, und wenn dann Schäden passieren, macht es durchaus Sinn, sich vorher mit dem Thema Versicherung beschäftigt zu haben. Welches Risiko habe ich? Bei B2C-Verkäufen ist es nun mal so, dass wenn sich Schäden ereignen, dann hafte ich quasi oder habe den Schaden auf meiner Seite als Unternehmer. Ja. Und darüber sollte man sich Gedanken machen.
Ja, jetzt ist so die Transportversicherung so der Klassiker. Da ist vielleicht jeder mit vertraut. Aber gib uns doch mal so einen Abriss, was es überhaupt für ein Spektrum von Versicherungsmöglichkeiten überhaupt gibt. Es geht ja nicht nur um eine Versicherung für den Schaden während des Transports, sondern das ist wahrscheinlich ein Bouquet, also so ein Blumenstrauß von verschiedenen Optionen, die die meisten wahrscheinlich hier nicht kennen.
Also es sind auf jeden Fall grundsätzlich natürlich die klassische Betriebshaftpflichtversicherung, ne? Also die ist grundsätzlich vergleichbar mit der privaten Haftpflichtversicherung, die einen einfach vor Ansprüchen Dritter schützt, auch in der umgekehrten Rechtsschutzfunktion. Das heißt nicht nur die Abwehr unberechtigter Ansprüche, sondern auch die Befriedigung berechtigter Ansprüche. Also dann natürlich das Thema Cyber. Die Daten werden digital ausgetauscht. Man hat eine Plattform, wo Zahlungsdaten, Kundendaten, sensible Daten gesammelt werden. Wenn da beispielsweise mal Hacker kommen oder andere Möglichkeiten, Datenschutzverletzungen, da hat man natürlich das Thema auf der Seite. Grundsätzlich natürlich auch Lagerversicherungen sind durchaus das Thema, ja.
Ja, das ist ja ein sehr, sehr breiter Strauß. Und ich hätte jetzt nicht in erster Linie gedacht, okay, wenn ich jetzt im Retourenmanagement unterwegs bin, dass Schunk jetzt beispielsweise mein einziger Ansprechpartner für solche Versicherungen wäre. Was sind die Bereiche, worauf ihr euch fokussiert? Was ist da so der Kernbereich? Was ist wirklich so eure Kernkompetenz in diesem Zusammenhang?
Unsere Kernkompetenz ist definitiv einmal die Transportversicherung, ja. Und natürlich dann, wenn man beispielsweise auch über das Thema Transportversicherung sich damit so ein bisschen beschäftigt, hat man da natürlich auch die Möglichkeit, wenn es nicht immer eine Versicherung sein soll, auch eine Schadenbearbeitung gegen Entgelt zu machen. Da ist es so das Steckenpferd von Schunk.
Ja, gibt es Unternehmen, die sagen, ja, pass mal auf Versicherung können wir verzichten, also das gehen wir auf eine Faust, wo ist dann auch so die Abwägungssache, wo es dann wirklich auch Sinn macht. Nicht jeder muss eine Transportversicherung beispielsweise haben. Muss man mit durch diesen Denkprozess, den man, oder Entscheidungsprozess, den man durchlaufen muss, um zu entscheiden, ob sowas für ein Unternehmen in Frage kommt.
Man sollte sich Gedanken machen, welchen Wert haben meine Waren. Beispielsweise Cab-Dienstleister haben in der Regel eine Haftung für Pakete von 500, 520 Euro. Bin ich drüber, habe ich natürlich dann zum Beispiel, wenn ich ein iPhone versende, das kostet, sagen wir mal, im Schnitt 1000 Euro, dann habe ich da definitiv die Wertdifferenz, ne? Also von ungefähr dann auch 500 Euro. Und dann sollte man definitiv bei so hochpreisigen Gütern darüber nachdenken, das Risiko zu versichern, die Ware zu versichern, weil man eben auf dieser Differenz auch bei B2C-Verkäufen einfach sitzen bleiben würde als Unternehmen. Das ist zum Beispiel ein Aspekt bei bruchempfindlicher Ware beispielsweise, aber auch zum Beispiel, wenn ich irgendwie als E-Commerce-Unternehmen mir so denke, okay, ich versende meine Waren und ich will vielleicht gar nichts irgendwie mit den Regressansprüchen, mit der Schadenbearbeitung zu tun haben. Ein Teil der Transportversicherung ist einfach auch diese Dienstleistung der Schadenbearbeitung, die Regresse durchzusetzen, sich darum zu kümmern, Schäden abzuwickeln und so weiter. Das heißt, wenn ich als Online-Händler gar nicht das Interesse habe, mich mit Schäden zu beschäftigen, Regresse bei Cab-Dienstleistern durchzusetzen, dann ist es definitiv sinnvoll, darüber nachzudenken, ob ich eine Versicherung abschließe oder ob ich mir Gedanken mache, das Ganze gegen Entgelt bearbeiten zu lassen.
Ist das immer eine Frage der Größe des Händlers und der Manpower, die man hat, um sowas im Prinzip auch eigenständig machen zu können? Oder gibt es auch noch weitere Faktoren, die da einfließen, ob ich selber mache versus outsourcen?
Ehrlicherweise ist es ja so, grundsätzlich hat das ja auch zum Teil ein bisschen rechtliche Aspekte. Wie kann ich was wie durchsetzen? Welche Rechte habe ich überhaupt? Wenn man dann auch vielleicht mal in den internationalen Bereich geht. Also man hat natürlich auch, wenn man auf Dienstleister zugreift, die haben ja auch eine gewisse Erfahrung. Wir haben sehr viele Juristen, wir haben Leute, die machen das tagtäglich. Man greift dann natürlich auf ein gewisses Know-how zurück, was man vielleicht nicht hat. Und so ist vielleicht auch da in der Hinsicht ein bisschen die Abwägung.
Ja, wie sieht es mit euch aus, Benjamin? Macht ihr regen Gebrauch von Versicherungen und wie schaut ihr auf das Thema?
Ja, das ist ein sehr wichtiges Thema im Bereich Transportversicherung. Man sieht ja immer mehr, wenn man Ware verschickt, dass sie auch, sagen wir mal, irgendwie mal nicht ankommt und Co. Und wenn man hohe Warenwerte hat, dann ist es immer wichtig, dann halt die nochmal zu versichern, weil die DHL nur bis zu einem gewissen Betrag dann halt das erstattet. Darum nehmen wir das Thema auch sehr ernst und haben das beispielsweise bei uns auch im Unternehmen.
Ja, habt ihr das, wie macht ihr das, Outsourcing versus also, intern, wie habt ihr das da geregelt?
Also die Transportversicherung haben wir dann beispielsweise über die Allianz versichert. Mhm. Und somit, wenn der, sagen wir mal, ein Produkt irgendwie an Panten kommt, können wir das entsprechend dann halt dort anmelden oder es ist irgendwie defekt gegangen. Des Weiteren gibt es auch sozusagen auch eine umgekehrte Zusammenarbeit als Beispiel im Bereich Transportversicherer, wenn die, sagen wir mal, große Kunden haben, wo irgendwie, sagen wir mal, Ware im Lager kaputt geht. Da gibt es zum Beispiel so auch Zusammenarbeiten, wo wir halt mit den Versicherern zusammenarbeiten, wo man sich diese Ware zusammen ansieht und denen halt dann ein zweites Leben schenkt, weil das passiert ja auch immer öfters, dass die Ware dann immer dann halt dann ja kaputt geht im Lager oder des Weiteren irgendwie auf dem Transportweg kaputt geht.
Ja. Ilona, wenn ich mir das in der Praxis vorstelle, auch gerade solche Schadensfälle beispielsweise, da ist ja sicherlich einiges zu machen in Bezug auf Digitalisierung. So Prozesse digitalisieren versus irgendwelche Fotos einscannen beziehungsweise irgendwelche handausgefüllten Formulare. Da muss man ein bisschen so mit in diese Welt der Digitalisierung, was man da heute machen kann, wo die Reise hingeht und wie weit wir da tatsächlich auch schon sind oder auch nicht.
Also grundsätzlich sowohl für die Anmeldung der Transporte, also wir sind da relativ flexibel, man kann einzelne Transporte beispielsweise anmelden, aber auch dann beispielsweise via Schnittstelle, also wir können die Daten auf der Plattform selber zu dem jeweiligen Transport sammeln, automatisch verarbeiten, ohne dass da jemand irgendwie eine E-Mail schreiben muss oder ein Formular ausfüllen muss. Soweit sind wir, dass wir das Ganze quasi auf den Plattformen über unsere Schnittstelle dann auch an die Daten kommen. Auch bei der Schadenbearbeitung ist es so, dass wir grundsätzlich auch da die Schäden mit den Daten, die quasi im Kaufprozess gesammelt wurden, auch bearbeiten können und vorausgefüllte entsprechende Formulare und Daten auch zur Verfügung stellen können. Also das läuft eigentlich ziemlich datenbasiert über die Schnittstellen, ziemlich reibungslos und so, dass der Kunde auch nur noch wenige Informationen beisteuern muss.
Mhm. Valerie, du von eBay, seit vielen Jahren der größte Marktplatz für alles, was nicht neue Ware ist, so heißt es heute, es ist keine gebrauchte Ware, sondern genau. Nicht neue
Ganz
Ware.
Ganz genau.
Was habt ihr denn mit Versicherung am Hut? Wenig oder viel?
Also für uns ist das natürlich ein Riesenthema, weil wir ja riesige Produktkategorien abdecken. Bei uns zum Beispiel, wir haben eine große Kategorie, ist Antiquitäten. Mhm. Also wenn du 10.000 Euro Bilder kaufst, dann müssen die auf jeden Fall versichert sein, wenn die aus den USA kommen. Ist aber nicht mein Bereich. Ja. Ist nochmal ein ganz eigener, spezieller Bereich. Also wir haben natürlich das Thema, wir wollen natürlich unsere Kunden zufriedenstellen. Das heißt, die Kunden müssen Produkte erhalten, die dann heile sind hoffentlich. Das heißt, wir haben immer wieder Touchpoints mit vielen solchen Partnern, die eben solche Dienstleistungen anbieten. Aber wir selber sind sozusagen da, wir sind die Plattform für nicht Neues.
Genau. Ja. Was ich spannend finde, was ich nicht wusste und warum du auch hier mit im Panel sitzt, ist die Tatsache, dass ihr sozusagen auch für Unternehmen, die ihre Retourware nicht in einem eigenen Webshop beispielsweise verkaufen wollen, über eure Plattform laufen lasst. Dyson beispielsweise ist einer von diesen Unternehmen, die sich wahrscheinlich gesagt haben, es passt nicht in unser Konzept, gebrauchte Staubsauger oder wie auch immer in unserem Webshop zu verkaufen, in unseren Läden zu verkaufen, sondern das geht dann direkt alles über eBay. Habe ich es richtig verstanden? Oder erklär mal ein bisschen so, wie jemand tickt, wie ein Dyson beispielsweise.
Also man muss da nochmal sagen, das versuchen wir auch sehr dezidiert auszuklammern sozusagen. Also es gibt es von Neu-Sonstige, nennen wir das. Das ist praktisch so ein bisschen wie Open Box. Also man kriegt eine Retoure von Schuhen und die Box ist nur kaputt. Aber diese Schuhe sind eigentlich noch super. Also eigentlich ist das eine A-Ware. Es ist vielleicht nur eine A-Ware sozusagen. Bis hin zu, es wurde schon richtig gebraucht. Also ein hochwertiger Rasenmäherroboter, wenn der schon zweimal lief und dann wieder gereinigt wurde, kann auch wieder verwendet werden. Das ist überhaupt kein Thema. Wir müssen den nicht wegschmeißen und vernichten sozusagen. Deswegen decken wir so ein bisschen oder versuchen wir seit Jahren auch schon, wir sind seit den 90er Jahren sind wir in dem Thema unterwegs, das ist unsere DNA, versuchen seit Jahren sozusagen mit Partnern das zu professionalisieren, mit einigen von den Panel-Teilnehmern hier auch heute, das ganze Spektrum von sozusagen nicht neuer Ware abzudecken und da eben die gute alte Schmuddelecke zu verlassen. Wir nennen es bei uns manchmal auch Rudis Resterampe, da rauszukommen und in das Thema sozusagen in einer interessanten Art und Weise, sexy Art und Weise zu bespielen.
Ja, aber da seid ihr letztlich auch nur dann Marktplatz und beispielsweise arbeitet mit Partnern zusammen, wenn es um die tatsächliche Processing von diesen Retouren geht.
Genau. Wir sind reiner Marktplatz, also wir haben uns sozusagen auf die Fahne geschrieben, wir möchten nicht in die Konkurrenz gehen mit unseren Brands, nicht mit unseren Retailern, weil wir sozusagen die nicht selber unterbieten wollen. Ich nenne jetzt keine Namen, aber genau, und das heißt, wir sind sozusagen wirklich der lange Arm.
Und ja, Benjamin, vielleicht kannst du dann erklären, wie ihr da in diese Partnerschaft passt, was ihr in diesem Kontext macht. Ihr seid bekannt als Recommerce-Unternehmen, eins der führenden in Deutschland. Ich habe in Bremen kürzlich in der Nähe vom Bahnhof beispielsweise einen Laden da gesehen, wo ich als Endkunde aufschlagen kann und verkaufe meine Ware gegen Bargeld sozusagen. Das ist der eine Teil, aber es gibt auch den ganzen anderen Teil, wo ihr auch im Auftrag von Unternehmen beispielsweise Retouren über die Läden verkauft, wenn ich es richtig verstanden habe.
Korrekt. Nicht nur über die Läden, auch beispielsweise über unsere Website, aber auch über Partner, wie beispielsweise eBay. Und wir haben uns das wirklich auf die Fahne geschrieben, nicht nur von Endkonsumenten, sondern auch, sagen wir mal, von Gewerbetreibenden mitzukaufen. Und darauf haben wir uns jetzt wirklich spezialisiert. Wir haben ein neues Lager eröffnet, extra für diesen Ankauf von Produkten, wo wir gerade alle darüber sprechen, über Retourware, Overstocks und Produkte, die man nicht mehr länger benötigt. Weil man weiß einfach heutzutage nicht mehr als Unternehmen, was soll man mit diesen Produkten machen. Und das ist, wie wir alle schon mitbekommen haben, ein Thema, was irgendwie stiefmütterlich behandelt wird. Und wir haben uns gesagt, das müssen wir ändern als Recommercer. Darum bieten wir proaktiv diese Lösung an und sagen, wir nehmen diese Retour oder Overstock oder Transportschäden etc. und schenken halt dieses Produkt ein zweites Leben. Es wird von uns aufbereitet, gegradet und dann halt weiter vertrieben.
Mega spannend. Erklär mal so ein paar Prozesse, vielleicht mal exemplarisch, vielleicht ein Stück gut, also irgendwie so Einzelteile sozusagen versus riesengroße Chargen von irgendwelchen Rückläufen oder Saisonartikel. Oder
gerne.
So.
Also als Beispiel einer unserer Kunden, sagen wir mal, der hat Retouren bei sich gesammelt, weil er keine Struktur hat für diesen Prozess und hat dann, sagen wir mal, einen ganzen Truckload an Retouren. Und die beispielsweise werden dann über uns dann halt verarbeitet. Wir machen das gesamte Grading dieser Artikel und es können wirklich sämtliche Art von Produkte sein, nicht nur im Bereich Consumer Electronics. Wir machen beispielsweise auch, sagen wir mal, auch Waschmaschinen oder auch, sagen wir mal, auch Produkte, die im Zweimaltransport sind, wie TV-Geräte und viele weitere, weil wir halt, die Unternehmen sehen uns wie eine eigene Abteilung. Die sagen, könnt ihr uns damit helfen? Wie können wir dafür sozusagen einen Zweitmarkt finden? Weil in der Vergangenheit wurden solche Artikel dann irgendwie mal ins Ausland verkauft, was dann halt auch die Marke dann halt, leider so ein bisschen beschmutzt und das wollen die Unternehmen nicht mehr. Die wollen keinen Palettenschubser mehr haben, sondern wirklich ein Unternehmen, was seriös ist und ein zweites Leben dieser Produkte halt entsprechend schenkt.
Dieses Grading ist spannend, ne? Darum geht es ja letztlich, zu bestimmen, wie viel ist so ein Produkt noch wert, was muss ich noch machen, wie muss ich es aufarbeiten und so weiter. Was gibt es da so für State-of-the-Art-Möglichkeiten, sowas relativ schnell und zeitnah und mit Personen oder mit Technologie beispielsweise auch zu bewerten und zu graden?
Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten, beispielsweise, na klar, bei elektronischer Ware, Bereich Smartphones, gibt es Software, die Produkte entsprechend dann halt über diverse Merkmale halt testen und dann werden diese Geräte auch zertifiziert von uns Daten gelöscht und das ist halt den Unternehmen halt sehr, sehr wichtig und na klar, jeden, der das Produkt auch bekommt. Und na klar gibt es Produkte, die kann man halt nicht löschen, weil die halt keine Daten haben und die wiederum, na klar, werden von uns aufbereitet, gegebenenfalls repariert und dann halt auch ein zweites Leben geschenkt.
Ja, und was für technische Möglichkeiten nochmal, also ich stelle mir das sehr, sehr arbeitsintensiv vor, dass da irgendwie eine Batterie von Leuten da im Lager steht und da irgendwelche Dinger, auch Software irgendwie aufspielt oder testet und so weiter. Was habt ihr denn für Möglichkeiten, das Ganze noch weiter zu streamlinen, weil ich mir vorstelle, wenn auch gerade Produkte, es gibt ja so ein Spektrum, ne, von Dingen, die halb Schrott sind, bis zu fast A-Ware, ist ja dieses große Spektrum. Und ich habe es verstanden, dass euer Anspruch ist, dieses gesamte Spektrum irgendwo abzudecken, dass irgendwie sozusagen auch Ware, die jetzt nur noch mittelmäßig für den Wiederverkauf zu verwerten ist, irgendwie aufarbeitet. Stelle ich mir einen riesengroßen Aufwand vor. Erklär mal, wie das auch skalierbar ist und wie das wirtschaftlich ist, auch gerade für Unternehmen, die da noch irgendwie Geld rausholen wollen, die dann auf euch zukommen und da irgendwie auch was von versprechen.
Ja, also na klar, je besser beispielsweise, sagen wir mal, die Daten sind, die man im Endeffekt dann halt bekommt von den jeweiligen Kunden, desto besser können wir die ja, sagen wir auch intern verarbeiten und dann, das hört sich ja, sagen wir mal, kompliziert an, aber so ist es meistens gar nicht. Mhm. Die werden dann halt von uns dann halt einzeln getestet, dann halt klassifiziert und dann halt über unser eigenes geschriebene Software sozusagen halt dann mit wenigen Klicks dann halt auch direkt auch online gestellt. Na klar gibt es manche Produkte, die dann halt mehr repariert werden müssen, aber so viel ist das gar nicht. Also in den meisten Fällen, wenn da sagen wir mal irgendwie 14-tägige Retouren sind oder sagen wir mal auch Wiederrückläufer, dann haben die meistens sagen wir mal keine großen Defekte. Die Quote ist dann relativ gering. Na klar gibt es immer noch solche Produkte, aber meistens sind die halt so, dass man die halt gut aufbereiten kann und da haben wir halt ein größeres Team in zwei Standorten, knapp über 100 Leute, die das entsprechend machen und und
dann geht das. Macht ihr hier in Deutschland, nicht in Osteuropa irgendwo?
Nein, also wir machen das Grading bei uns intern einmal in Bremen und einmal in Euthen. Dann haben wir einmal einen C2B-Bereich, wo dann halt die Endkonsumentengeräte, die wir online über unser über 400 stationären Partner halt ankaufen, die würden dann halt da verarbeitet. Das ist halt überwiegend Consumer Electronics. Dann haben wir nochmal ein größeres Lager auf über 6000 Quadratmeter, wo dann halt dann Overstocks und dann halt Produkte, sagen wir mal, im Bereich Transportschäden, aber auch Retourware dann halt ankommen. Zum Teil dann halt verwerten wir die auch über Fulfillment-Partnerschaften, die wir mit unseren Kunden haben, aber auch dann halt im direkten Ankaufsbetrieb auch.
Und sind das typischerweise so langfristige Partnerschaften und Verträge, die ihr mit Unternehmen habt? Oder kommt auch jemand mal spontan ad hoc vorbei und bringt eine Charge bei euch ab?
Also wir haben große Partnerschaften, aber auch, na klar, auch Kunden beispielsweise, die sagen, ich habe jetzt, sagen wir mal, alte BGA oder Produkte, die sozusagen halt bei den jeweiligen Außendienstmitarbeiter sind. Das kommt dann auch dann vor, dass wir dann halt dann auch in einem entsprechenden Rhythmus das haben. Wir haben Partner, wo das irgendwie täglich dann halt abläuft, wo die Retouren direkt zu uns kommen, aber auch dann halt Ware, wo es sozusagen auf einer wöchentlichen Basis ist, sagen wir mal, im Bereich Truckloads oder auch dann, sagen wir mal, auch auf Palettenweise. Mhm.
Stefan, ihr seid in so einem ähnlichen Business in der Hinsicht, dass ihr auch mit Rework zu tun habt, dass ihr sozusagen B- und C-Ware, die ankommt, aufbereitet, dass es fast wie eine A-Ware verkauft werden kann. Jetzt ist gerade schon das Stichwort Osteuropa gefallen, wo es eine große Anzahl an Unternehmen gibt, die inzwischen ihr ganzes Retouren-Handling und so weiter in Osteuropa machen. Gleichzeitig ist sie aber die Herausforderung, dass man diese Retouren möglichst schnell wieder in Umlauf bringt und wieder zur Verfügung stellen kann. Da kommt ihr dann ins Spiel, um das Ganze schnell zu machen und auch wirtschaftlich zu machen. Hoffentlich richtig dargestellt, was eure Kernkompetenz ist, aber...
Nee, ich glaube, das passt schon. wir haben zwei große Retourencenter in Polen, das ist im Ausland. Aber das funktioniert eigentlich nur dann, wenn man wirklich über große Volumen redet. Mhm. Wir machen so ungefähr pro Jahr machen wir ungefähr 100 Millionen Retouren in Polen. Das sind dann eigentlich meistens eigentlich Klamotten. Ja, das ist effizient, das ist auch deutlich billiger, dann wenn man das macht in Deutschland, das ist leider so. Ja, ungefähr im Dreh, wenn man guckt im Fashion-Bereich, redet man ungefähr, Kostpreis pro Artikel ist ungefähr 1 Euro. Wenn man das macht in Polen, dann zahlt man ungefähr die Hälfte, 50 Cent, inklusive den extra Transport, grob gesagt. Das Nachteil ist natürlich, wenn man das in Deutschland macht und da hat man auch seinen Standort, dann eigentlich in wenigen Stunden, an denen man die Retoure verarbeitet hat, dann liegt das wieder zurück im Lager. bei uns, und darum geht es auch um Volumen, dauert das ungefähr 8 bis 16 Stunden, für das Produkt im Lager ist. Das ist ein bisschen das Nachteil, aber ich glaube, das geht schon. Was wir auch machen neben das, ist, dass wir natürlich auch sehen, dass Nachhaltigkeit auch sehr wichtig ist. Und da haben wir jetzt auch Prozesse für entwickelt. Und ich kann dir mal ein Beispiel geben. Ne? Ein Schuh, grob gesagt, der kostet 50 Euro. Wir wissen jetzt auch mit Erfahrungswerten, dass ungefähr 1% von den Schuhen, die klassifizieren wie B- und C-Ware. Das bedeutet, normal gesprochen, wenn man da nichts macht, dann schmeißt man eigentlich den Schuh weg. Wenn es 1% ist, ist das 50 Cent im Schnitt ungefähr auf das Retourenvolumen. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir über 75% von dieser A-, B- und C-Ware wirklich wie neu machen können. Genauso wie Maishub. Und dann kann man sich das umrechnen, dann kann man eigentlich sagen, okay, diese B-, C- sind wieder A-Ware, die man für den normalen Preis verkaufen kann. Und statt 50 Cent pro Artikel wegzuschmeißen, sind es nur noch 15 Cent, die man wegschmeißt. Wenn man dann redet über 1 Million Schuhe, dann hat man sich 350.000 Euro, die man eigentlich sich einspart und nicht mehr wegschmeißen muss.
Auch den Prozess stelle ich mir sehr manuell vor, wenn ich jetzt eine Jeans aufbereite oder einen Turnschuh. Beschreib mal, wie das funktioniert.
Naja, wir haben eigentlich, wie schon gesagt, wir machen auch Elektronikreparatur, das ist natürlich ein anderer Bereich, aber wenn wir reden über Klamotten, dann sind da 4 Bereiche, die wir da machen. Das erste Bereich nennen wir Sportcleaning. Und was bedeutet das eigentlich? Wir schmeißen die Artikel, die Flecken haben wir gesagt, schmeißen nicht in der Waschmaschine. Wir machen das eigentlich mit einem sehr heißen Dampf, mit Chemikalien, um das eigentlich zu bereinigen. Erfolgsquote sehr, sehr hoch, weil man das wirklich dediziert auf diese Fleck macht. Dann haben wir noch Ozon, da kann man den Geruch rausmachen. Das ist ganz einfach, in der Kiste hängen, Kasten ansetzen, Thema durch. Dann ganz normal das Nähen. Ja, das sind Frauen, die sind da, um Knöpfe ranzunähen und so weiter. Und dann können wir auch noch Schuhe reparieren. Und das ist auch alles manuell. Und das ist das Retourenprozess, um das nochmal zu beantworten, ist extrem schwierig zu automatisieren. Ja? Das ist eigentlich fast nicht machbar. Und das ist auch der Grund, warum das ganz viele Retouren eigentlich mittlerweile in Polen gemacht werden.
Ja.
Weil das nicht zu automatisieren ist.
Ja, das ist eine Herausforderung, glaube ich wohl. Wie stelle ich mir die Transportflüsse vor? Wo kommt die Ware her? Wie wird sie konsolidiert? Wie kommt sie bei euch an? Wie kommt sie wieder zurück? Wie funktioniert das? Macht ihr das selber, Partner? Wie geht das?
Nee, meistens ist es so, dass unsere Kunden, die haben natürlich Verträge mit GLS oder DHL oder wem auch immer. Die sammeln das in deren Hubs, wie das so heißt. Und die kommen eigentlich nicht mehr, die werden eigentlich bei uns direkt angeliefert, in Wechselbrücke in diesem Fall. Ja, wir eigentlich entladen die. Das geht eigentlich sofort eigentlich auf die Retourlinie und das geht dann eigentlich auch sofort wieder in der leere Wechselbrücke. Und das wird dann wieder zurücktransportiert nach das Lager von der Kunde in Deutschland. Weil um E-Com zu machen, muss man natürlich auch gewisse Lieferzeiten anhalten. Das kriegen wir nicht hin in Polen, das ist Polen zu weit weg. Aber das ist so ein Kreis, und wie schon gesagt, mit 100 Millionen Retouren verschicken wir so, also kommen ungefähr um die 20 LKWs kommen rein, oder 20 Werkzeugbrücken, Entschuldigung, und die gehen auch wieder 20 Werkzeugbrücken jeden Tag zurück. Darum ist diesen Umkreis, geht eigentlich ziemlich schnell, ne, weil natürlich pro 24 Stunden ungefähr ein Werkzeugbrücke kommt rein und geht wieder raus. Und war das natürlich komplett, full truckloads, wie das heißt, ist das auch recht billig. Also es ist wirklich wie ein Milkrunner, also es ist immer ständig nur das. Ja, nur das kommt voll rein und geht auch voll wieder raus. Effizienter kann man das kaum noch machen.
Ja, Michael, lieber Miebach, beratet Unternehmen in Bezug auf solche Konstellationen beispielsweise. Wie schaust du auf diese Konstellation, vor allem auch mit Hinblick darauf, wie man Speed reinbringt, nochmal diese Herausforderung, Waren möglichst schnell wieder in Umlauf zu bringen, wenn ich sie tatsächlich wieder verwenden und wieder verkaufen möchte?
Also muss ich mal vergegenwärtigen, wo ist meine Retourenabwicklung? Wie gesagt, sind schon gehört haben, sehr viele Abwicklungen sind heute in Osteuropa. Ja. Wenn ich meine ganze Logistikabwicklung in beispielsweise in Deutschland habe, was sehr viele Unternehmen haben, auch gerade wenn sie gewachsen sind, sich ins E-Commerce-Geschäft reinwachsen und sich dann mit den Retouren erstmal konfrontiert sind, was ein personalintensiver Bereich ist, der personalintensivste in der Regel in vielen Logistikzentren. Sobald ich mein E-Commerce-Geschäft aufschalte, dann wird es sehr leicht nach Osteuropa verlagert, zu Dienstleistern, die auch bei der Auswahl extrem qualifiziert sein müssen, um sich mit diesen Retouren auch auseinanderzusetzen und sie entsprechend auch zu behandeln. Und um da Speed reinzubekommen, ist eines der wesentlichen Punkte die Vernetzung und die Kommunikation und die Informationstransport. Was ist der Status einer Retoure? Ja, eine Retoure wird zum Beispiel in Spanien retourniert, ja, wird in Spanien beim Transporteur gesammelt, wird dann zu einem Retouren-Hub in Osteuropa transportiert. Dann weiß ich normalerweise schon, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ware aus Deutschland nach Spanien geschickt habe, ja, dass diese Retoure einen relativ langen Weg vor sich hat. Ja, dann in einen Prozess eingeschleust wird, der möglichst standardisiert sein sollte, um auch den Prozess abzubeschleunigen und dann über eine gewisse Art und Weise nochmal an das Logistikzentrum zugeliefert wird. Das heißt, es ist eine relativ lange Kette, ja, die zum Teil entstanden ist und ich im Logistikzentrum weiß, dass die Ware irgendwann kommt, beziehungsweise ich möchte wissen, wann sie kommt und welche Artikel kommen. Ja, um damit auch steuern zu können, wie ist denn meine Verfügbarkeit eigentlich mein Warenbestand? Weil die Ware sollte so schnell wie es geht wieder zurück in den, auf die Webseite kommen, zurück wieder in den Online-Markt kommen, um verkauft werden zu können. Ja. Ja, und ich glaube, diese Transparenz, die man schaffen kann mit der ganzen guten System, Informationssystem, das Tracking dieser einzelnen Touren auch schon sehr früh bewusst macht und ermöglicht und bewusst macht, wo die Ware ist und wie lange sie eigentlich auf dem Weg braucht, bis sie mir wieder im meinem Lagerfach oder möglicherweise sogar schon im Wareneingang. Wir haben vorhin schon ein Beispiel gesehen ja, von Chibo. Das ist ja eigentlich so eine Blaupause, ne? diese Abwicklung mit einem Taschensorter, die eine sehr schnelle Wiederverfügbarkeitmachung der Ware zum Online-Verkauf darstellt, weil die Ware im Wareneingang direkt in den Taschensorter eingelagert werden kann und direkt wieder verfügbar ist für die Auslieferung. Das heißt, der wesentliche Punkt meiner Meinung nach ist, dass wir viel, viel mehr Transparenz schaffen müssen bezüglich unserem gesamten Warenfluss der einzelnen Retouren. Ja. Der Prozess selber ist produktabhängig, sehr stark produktabhängig, ja, wenn es darum geht, wirklich auch eine Schuhe aufzubereiten. Und da sind ja gute Beispiele genannt worden, wie der Schuh auch in welchen aufwendigen Prozess der unterlaufen muss, ja, dann dauert das halt eine gewisse Zeit. Ja. Aber für mich ist wichtig, wann er dann, wenn ich das weiß, ja, dann sage ich, okay, der geht nicht heute nicht mehr auf die Wechselbrücke, der kommt erst morgen auf die Wechselbrücke und ist dann übermorgen wieder in meinem DC verfügbar, im Wareneingang und für den weiteren Versand wieder verfügbar.
Ja, jetzt bist du als Berater ja, siehst viele verschiedene Szenarien. Du hast viele verschiedene Kunden, verschiedene Branchen, die sich auf verschiedene Art und Weise mit dem Thema Retourenmanagement auseinandersetzen. Was sind so typische Fehler, die du immer wieder siehst, wo du einfach mal aufräumen möchtest? Vielleicht ist der eine oder andere Publikum, der sich da wiedererkennt bei den Fehlern, die gemacht werden.
Ja, bei Retouren muss man immer überlegen, also im Prinzip folgt die Retourenvolumen letztendlich auch der Verkaufsvolumen. Ich sage immer, die Black Week, ja, die ist eigentlich erst so richtig black, wenn die Retouren zurückkommen, nämlich dann wird sie dunkelschwarz. Weil man kann ja schon ein gewisses Muster abziehen. Das heißt, wenn ich 50% oder 100% mehr Waren verkaufe, kommen in der Regel auch wieder genauso viel mehr zurück als normalerweise. Man muss sich halt dessen bewusst sein, dass ich auch diese Performance und vor allem unter dem Einbehalten meines Liefers, meines Services, dem Kunden gegenüber, die Ware auch erstens zu prozessieren, die Warengutschrift zu ermöglichen, dass ich die Ware auch schnell vereinnahmen kann. Also ich brauche entsprechendes Personal, ich muss schauen, dass ich so viel wie es geht automatisieren kann, aber ich muss in diesen Spitzenzeiten auch mal schnell mal 30, 40 oder 100% mehr an Personal haben, um diese Retouren bearbeiten zu können, ja, um meinen Service, den Kunden versprochen habe, auch leisten zu können und die Warengutschrift darzustellen. Mhm. Ja. Das sind sicherlich gewisse Herausforderungen, dass die ich vor allem auch bei der Personalbeschaffung, wenn ich das vorher nicht gemacht habe, unbedingt gewappnet sein sollte. Mhm.
Stefan, dem noch was anzufügen, beziehungsweise weitere typische Fehler, die du hinzufügen würdest, die du immer wieder feststellst, siehst? Beobachtest.
Naja, sowieso auch was hier gesagt wird natürlich, ja, mit Black Week oder sowieso die Spitze, ja, also das ist sowieso eine Herausforderung, ja, weil dann geht es, wie schon gesagt, Retourenprozess ist sehr manuell, sehr viel Mitarbeiter braucht man dafür, da sind gewisse Lösungen sind dafür. Ich meine, meistgemachte Fehler, was ich glaube, was wichtig ist diese Retourstrom mit DHL, GLS und so weiter, das ist eine sehr, sehr wichtige, um die gut im Griff zu bekommen, weil da sehen wir manchmal, dass da Probleme sind. Ne? Und das andere Thema ist, was wir auch ganz oft sehen, ist, dass wenn dann die Masse an Retouren zurückkommt und die sind schön aufbereitet, dass den Wareneingang es nicht mehr schafft. Das kriegen wir auch zu sehen. Und wie schon gesagt, das ist natürlich deutlich Logistik. Ne? Das ist nicht schön flach, nee, das geht wirklich rauf und runter. Und das ist auch die Herausforderung. Weil wir sehen das nicht nur im Retourenbereich. Wir sehen das im Wareneingang, wir sehen das in Retouren, wir sehen das im Warenausgang. Aber ich meine, das ist Logistik. Da muss man sehr, sehr, sehr flexibel sein. Das geht leider nicht anders.
Ja, es gibt ja noch weitere Herausforderungen. Ich glaube, die Spezialisierung von den Retourenbearbeitungen, die Prozesse, die dahinter stehen. Es ist ein Unterschied, ob ich ein T-Shirt aus dem Paket auspacke oder ein paar Schuhe, vielleicht auch noch ein teures Paar Schuhe. Das heißt auch, die Qualifizierung der Mitarbeiter ist unbedingt gefragt, in dem Moment, wo ich halt, sag mal, eine Low-Cost-Textilie auspacke oder ob ich jetzt einen Gucci-Schuh oder Gucci-Tasche auspacke.
Ja.
Das heißt auch, zudem man immer bedenken muss, ich habe ein schönes Sortimentsportfolio, die wird nicht mehr gleich so retourniert. Ich habe an einem Tag viel mehr Retouren, die halt einen speziellen Prozess beanschlagen, weil ich mehr Schuhe zurückbekomme. Ich habe andere Tage, wo ich viel mehr Textilien zurückbekomme. Das ist beim Wochenmittel oder Monatsmittel sicherlich immer, nivelliert sich das. Aber diese tagesspezifischen Anforderungen, ja, die darf man nicht außer Acht lassen. Und dementsprechend muss auch die Kenntnisse der Mitarbeiter entsprechend ausgerichtet sein. Was dazu führt, möglichst wenige unterschiedliche Prozessanforderungen zu definieren, zu haben, beziehungsweise die ganzen Retourenprozesse möglichst zu standardisieren. Ja, und beziehungsweise mit möglichen digitalen Hilfsmitteln auszustatten, dass ich auch die Ausbildung der Mitarbeiter, ja, viel leichter, also gerade wenn ich temporäre Mitarbeiter habe, ja, die viel stärker, viel leichter ausbilden kann, beziehungsweise befähigen kann, eine spezielle Retour zu bearbeiten. Mit Bildbearbeitung. Jede Online-Ware ist ja schon irgendwo digital erfasst. Ja, dementsprechend kann ich auch bestimmte Hinweise auf den Arbeitsprozess bei einer Retourenbearbeitung auch digital zur Verfügung stellen.
Benjamin, da irgendwelche Tipps? Du hast auch das Problem, gute Mitarbeiter zu rekrutieren, bei der Stange zu halten. Ist der Job, den die da machen, ist der einigermaßen ansprechend? Ist der irgendwie interessant? Werden interessante Technologien beispielsweise verwendet, die du als Trumpfkarte rausziehen kannst, wenn da Bewerber auf der Matte stehen?
Das Tolle an Retouren ist auch, von der Verarbeitung ist es immer sehr wechselhaft. Man hat immer verschiedene Artikel, ne? Man hat auch verschiedene Fälle. Na klar, wenn man, sagen wir mal, in der Verarbeitung der Retouren ist, die, sagen wir mal, vom Endkonsumenten kommen, die man selber, na klar, dann halt wieder verarbeitet. Aber na klar, wenn man dann halt in diesem Retourenprozess ist und dann Ware wieder aufbereitet und gradet, na klar, und die dann halt ein zweites Leben schenkt, das macht den Leuten auch Spaß, weil es auch dann, na klar, verschiedene Kategorien sind. Und wenn jemand beispielsweise irgendwelche Konsolen oder so testet und dafür bezahlt wird, ja, das ist auch nochmal nicht schlecht, Michael.
Ja. Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen, wolltest du noch was sagen?
Ja. Es gibt ja auch, wir haben einen Authentication Hub, also wir sind auch sozusagen auch groß in dem Thema Luxus, also Secondhand Luxus, Taschen und Schmuck, solche Sachen. Da sitzen Leute, die sich den ganzen Tag Louis Vuitton Handtaschen angucken. Da hätte ich tatsächlich auch ein bisschen Lust drauf, muss ich sagen.
Bei Mai-Theresa wäre ein guter Job, ne? Das Ganze zu machen. Ich habe mal mit den Leuten von Mai-Theresa tatsächlich gesprochen, ne? Und diese Retouren, wie das auch möglichst schnell sein muss, weil da sehr, sehr große Warenwerte unterwegs sind, ne? Wenn die irgendwelche, keine Ahnung, 3, 4, 5.000 Euro Taschen oder auch noch höher, 10.000 Euro nach New York schicken und dann schnell wieder zurück und Zollverarbeitung schon vorweg machen und so weiter, auch spannend. Hätten wir auch mal hier auf dem Panel haben sollen. Wolltest du dazu was sagen?
Ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch die Segmentierung von Retouren. Gerade wenn ich sage, ich bin jetzt hier in einer Saisonphase, wo ich auch meine Ware schnell verfügbar haben muss, und dann muss ich mir überlegen, wie sind denn die Verkaufschancen eines Artikels, der gerade retourniert wurde, ja, um vielleicht auch Prioritäten zu setzen. Da ich sage, okay, ich nehme jetzt nicht die Retour, die hier avisiert wurde, sondern ich nehme eine andere, weil die viel wichtiger ist, weil ich die am Markt nochmal verkaufen kann, viel schneller im Markt platzieren muss, ja, auch vielleicht bestandsmäßig viel enger dran bin. Mhm. Ja, das sind aber Sachen, die ich, wie gesagt, alles nur realisieren kann, wenn ich entsprechende Informationen dazu habe. Das heißt, möglichst gutes Tracking der Retouren, wann wird sie wo auftauchen und kann sie dann auch entsprechend priorisieren.
Ja. Gibt es noch irgendwelche Aspekte, die ihr unbedingt an den Mann bringen wollt? Irgendwas, was wir heute vergessen haben, was ihr unbedingt auf der Bühne heute sagen müsst?
Nee, ich möchte nur noch eine Sache ergänzen, weil wir haben gerade zwei Fragen. Ne? Wie sorgt ihr dafür, dass die richtige Qualität ist? Ja? Weil natürlich das Grading, ja, wie wir das nennen, das ist auch ein bisschen Fingerspitzengefühl, um es so mal zu sagen. Und das andere natürlich, wie sorgen wir dafür, dass wir wirklich motivierte Mitarbeiter haben? Das sind zwei Sachen dazu. So eine Sache in der Retourenprozess: man muss absolut eine Qualitätskontrolle muss man implementieren. Sowieso mit E-Com. Ne? Das bedeutet, wenn die Mitarbeiter die Ware verarbeitet haben, wir machen das nicht 100%, aber da ist eine gewisse Stichprobenkontrolle und auch natürlich die Mitarbeiter, die ganz neu sind, werden mehr kontrolliert. Das ist die erste Geschichte. Man muss das wirklich implementieren. Weil wenn man das nicht richtig macht und die falsche Ware geht nach der Kunde, dann geht das Vertrauen runter. Das ist extrem wichtig. Ganz viele Firmen vergessen das, diese Qualitätskontrolle. Zweite ist, wie motivieren wir unsere Leute? Natürlich geht es um Produktivität, Kosten, aber auch um Qualität. Und wir können beide messen und basiert darauf geben die auch einen Bonus. Ne? Es geht es nicht nur um Geschwindigkeit, aber auch um Qualität. Und dafür kriegen die einen Bonus. Also das bedeutet, wenn die richtig gut sind, können die auch richtig mehr verdienen. Ne? Und das ist eigentlich auch, um die Leute zu belohnen, die eine richtig gute Arbeit machen, um das dann da besser zu machen. Ne?
Noch was anzufügen? Irgendwelche wichtigen Aspekte, die wir unbedingt noch heute an den Mann bringen müssen?
Darf ich noch was sagen?
Unbedingt.
Also und zwar das Thema, was du eingangs sagtest, man kann ja mehrere Male mit einem Produkt Geld verdienen. Ja. Und ein Beispiel ist zum Beispiel ein Take-Back-Programm. Also man belohnt die Kunden mit Kundenbindungsprogrammen, mit Treuebonus, was auch immer. Und kann diese Produkte, wenn sie aufbereitet sind, nochmal verkaufen. Man kann nochmal Geld damit verdienen. Also und im Zweifelsfall kann man sogar nochmal, also das sind sozusagen mehrere Zyklen, die da sich heraus ergeben. Deswegen versuchen wir sozusagen mit den Händlern ins Gespräch zu gehen und unseren Partnern, um zu verstehen, das ist ja gar nicht alles so schlimm. Wir können da ja aber ein gutes Geschäftsmodell sozusagen draus machen. Es ist alles gar nicht sozusagen die Rudis Resterampe.
Ja, genau. Benjamin, ihr habt dann auch Retouren von den Retouren sozusagen, ne? Also
das ist richtig,
genau. Wie sieht es damit aus?
Ja, na klar, die werden dann auch wieder dann halt weiter aufbereitet und dann halt auch versuchen, ein zweites Leben zu schenken. Wir haben auch stationäre Geschäfte.
Ein drittes meinst du, ja.
Das ist richtig korrekt. Und wenn wir Produkte haben, wo es wirklich schwierig ist, sagen wir mal, die irgendwie online zu vertreiben, na klar, haben wir auch eigene Geschäfte, wo man auch dann den Kunden nochmal das bisschen nochmal erklären kann, was mit dem Produkt ist. Weil es gibt für jeden Topf einen Deckel, wie man so schön sagt, und darum muss man da eine Lösung finden. Und nochmal einen Ansatz auch nochmal an jeden E-Commercer oder jede Distribution etc. Es ist wichtig, dass man die Retouren nicht einfach irgendwie verarbeitet und wenn man die selber nicht mehr wieder verkaufen kann, irgendwie in die Ecke zu stellen und denen, sagen wir mal, keine Beachtung zu schenken. Weil sowas kann schnell noch in die andere Richtung gehen, dass es irgendwann mal so viel wird, dass es halt ein großes Problem wird. Sagen wir mal, lagerplatztechnisch oder sagen wir auch wegen der Liquidität. Darum ist es immer wichtig, sagen wir mal, eine Lösung zu finden. Wie kann man diese Produkte irgendwie ein zweites Leben schenken? Und so gibt es ja Verwerter wie wir oder wie bei den Kollegen, wo man halt da das Produkt dann nochmal aufbereiten kann und dann jemanden übergeben kann. Das ist sehr, sehr wichtig, auch für die Nachhaltigkeit.
Sehr wichtig, sehr wichtig. Ich würde ganz gerne jetzt schon ein bisschen ins Publikum gehen. Also die ersten Fragen, die ihr an Ilona, Valerie, Michael, Stefan oder Benjamin habt. Gerne reichen wir das Mikrofon rum. Ich freue mich auf rege Beteiligung.
Mir brennt tatsächlich eine Frage unter den Nägeln, weil ich das so ein bisschen aus der Verbandsbrille des BEVH sehe und wir machen gerade eine Recommerce-Studie und mich interessiert mal von euch beiden vor allen Dingen oder vielleicht auch vom Panel insgesamt, was sind denn eigentlich die größten Hürden beim Handel mit pre-loved goods?
Die zunehmende Akzeptanz ist wichtig, also dass die Leute sich trauen, sagen wir mal, auch pre-loved oder Recommerce oder sagen wir mal sämtliche Art von Produkte zu kaufen, mal zu testen, weil wir kaufen gebrauchte Autos, wir kaufen gebrauchte Häuser, aber es ist, sagen wir mal, nicht klar, den Leuten irgendwie auch mal gebrauchte Elektronik oder andere Artikel zu kaufen. Das wird dann irgendwie dann von den Leuten ein bisschen so distanziert behandelt, aber man sollte mal diesen Produkten mal eine Chance geben und das sind halt tolle Artikel und dann man tut was Gutes für die Nachhaltigkeit und die Kosten hat dann nochmal einen Ticken weniger. Darum gibt es da entsprechend viele Vorteile dadurch. Und darum ist es wichtig, dass die Leute sich einfach mehr trauen. Also noch mehr zunehmende Akzeptanz bei Pre-Loved oder bei refurbished Artikel. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache.
Und wenn ich noch was dazu zufügen darf, ich spreche jeden Tag mit großen Unternehmen und höre immer wieder deren Probleme sozusagen an, um zu verstehen, okay, kann ich denn euch irgendwie helfen oder können wir irgendwie gemeinsam im großen Setup euch helfen? Und viele sind einfach noch sehr klar, Mittelständler oder SMBs sind natürlich, das ist nicht deren Kernkompetenz, da jetzt irgendwie so ein riesen Recommerce-Business aufzubauen. Ja. Damit wurden die nicht gegründet vor 50 Jahren von Fatih und der Sohn macht das jetzt weiter sozusagen. Es ist einfach ein anderes Business und ich kann das verstehen, es gehören super viele Operations-Prozesse dazu. Zum Beispiel, wenn ich einen Blazer, der aktuell sich noch im Umlauf befindet, wenn ich den wieder aufbereite, dann hat er natürlich eine andere Artikelnummer. Wenn die aber alle verschiedene Defekte haben, dann haben die alle, sind das immer verschiedene Produkte. Das muss fotografiert werden, beschrieben werden. Man muss das bepreisen. Das sind so viele Sachen, das haben wir ja jetzt auch eingangs schon alles besprochen. Es sind so viele kleine Mini-Prozesse dahinter. Das muss alles sauber sein und dann auch wieder in die Warenwirtschaft zurückgehen. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenthema neben Brand. Einfach eine Riesenhürde. So, oh Gott, ich verkaufe es lieber einfach im Bulk weg und dann ist nicht mehr mein Problem. Vom Hof nicht mehr mein Problem. Genau.
Ja. Ja, sonst gib bitte nochmal das Mikrofon an Sebastian, der hinten die Hand hebt. Babymarkt.de, Babyware ist so der Klassiker, der auch gerne mal, wenn wir die Ware ganz gerne mal, wenn die Kinder rausgewachsen sind, dem Recommerce beispielsweise zugeführt wird. Aber Sebastian, gerne deine Frage oder Kommentare oder Anmerkungen, die du
hast. Lieben Dank, Boris. folgende Frage, die ein bisschen über Retourenprozesse hinausgeht vielleicht. Wie steht das Panel zum Thema Retourengebühren einführen? Die meisten Händler werden das kennen, wenn man intern diskutiert, ich will die Retourenkosten, die relativ hoch sind. Bei uns sprechen wir tatsächlich ja auch über Funktionsprüfungen von beispielsweise Kinderwagen, Kindersitzen und so weiter, gegenfinanzieren. Auf der anderen Seite will ich den Kauf ja nicht verhindern, weil der Kunde sieht, dass Retourengebühren erhoben werden und beim Wettbewerb vielleicht nicht.
Ja, ich kann meine Meinung dazu geben. Also,
ja, das ist, deine Meinung ist gefragt.
Ja. Ich finde grundsätzlich muss jeder verstehen, dass Retouren nicht umsonst sind. Ja, ich finde das, also ich persönlich finde eigentlich, dass man die Kunden damit konfrontieren kann, dass Retouren Geld kostet. Natürlich nicht 25 Euro, aber ein symbolischer Betrag würde ich gut finden. Nur man hat natürlich ist man wettbewerbsfähig, weil ich habe das gesehen. Ich komme selbst aus Holland, das habt ihr alle schon gehört übrigens. also ich brauche das nicht zu erklären. Aber wir hatten ein Beispiel. Das war eine Firma, die heißt Boll. Und das ist der einzige Ball in ganz Europa, Bertelsmann Online. Die haben damals, Retouren haben die angeführt und das hat 99 Cent gekostet. Also eigentlich Pilapala, eigentlich nichts. Aber die Verkaufszahlen sind runtergegangen. War das psychologisch, wenn die Leute sagen, oh, ich muss 1 Euro oder weniger dann 1 Euro, 99 Cent bezahlen. Dann, und das kommt wieder die Psychologie, ja, da haben wir auch drüber geredet. Dann sagen die Leute, nee, dann habe ich da keinen Bock drauf. Also rein wirtschaftlich, nicht machen, preist das mal in den Verkaufspreis rein, weil psychologisch geht da runter, das ist meine Meinung dazu.
Ja, also einen Verkaufspreis einzupreisen ist gar nicht so einfach, weil es gibt ja nach den normalen Retail, und da kann ich ja nicht auch noch den Euro drauf oder die 5 Euro drauflegen, die ich für den Retourenprozess brauche. Ne? Das ist, glaube ich, ein sehr schwieriges Gebiet, das ist, muss, glaube ich, jedes Mal eben für sich selber entscheiden. Bolt hat es ausprobiert, ja, und anscheinend schief gegangen. Ist trotzdem noch der größte Online-Händler in Niederlande. Aber das ist, ich muss sagen, ich hätte kein Problem damit, für eine Retoure zu zahlen. Vielleicht kann man es abhängig machen von dem, ob es jetzt eine Komplett-Retour ist oder ob es eine Teil-Retour ist, ob ich einen Umsatz generiert habe oder keinen Umsatz generiert habe.
Ja. Habt ihr eventuell schon mal Umfragen zu dem Thema gemacht, wie weit Kunden bereit sind, für sowas zu bezahlen? Da gibt es ja auch Umfragen und irgendwie zumindest eine Einschätzung, ob dann tatsächlich jeder dasselbe Schicksal erleidet wie Polen oder ob inzwischen vielleicht die Bereitschaft auf Seiten der Kunden noch etwas gestiegen ist.
Wir als Verband sind in dem Thema schon aus Wettbewerbsgründen völlig neutral. Das muss der Markt entscheiden. So ist ja auch die gesetzliche Lage dazu. Jeder Händler kann frei selbst entscheiden, ob er so eine Gebühr nimmt oder nicht. Meine persönliche Anmerkung dazu ist eben auch, zahle ich im Stationärhandel für die Benutzung einer Umkleidekabine? Zahle ich für diese Infrastruktur? Es ist ein völlig anderes Geschäftskonzept, Onlinehandel. Und ich muss mir von vornherein, das haben wir heute Vormittag ja auch schon gehört, Gedanken machen darum, wie sind meine Prozesse? Wenn ich einen Verkaufspreis festsetze und mache mir keine Gedanken, dass ich einen Retourenprozess dahinter habe, habe ich ein Problem. Also wie kriege ich insgesamt mein Geschäft so aufgebaut, dass ich alles das, was E-Commerce-spezifisch ist, dazu gehören Retouren, das haben wir oft genug gehört, dass ich das mit abbilden kann und trotzdem wettbewerbsfähig bin. Das ist meine Anmerkung dazu. Und entscheiden jeder und jede selbst.
Ich hätte vielleicht auch noch eine Anmerkung. Also Herr Wink-Fischer, natürlich ist es nicht so, dass wir im stationären Handel für die Benutzung der Umkleidekabine was bezahlen, aber im stationären Handel bezahlen wir mit unserer Zeit und wir bezahlen das Auto, was in die Innenstadt fährt und wir bezahlen die Parkgebühren und so weiter und so fort. Also da ist auch ein Aufwand mit verbunden, den ich halt im Onlinehandel nicht habe. Also diese Kostenparität, das Beispiel ist für mich da eher schlecht gewählt. Aber was ich ganz gut finde, im Hinblick auf diese Diskussion mit den Rücksendegebühren, dass es ja mittlerweile durchaus auch schon Fälle gibt, Unternehmen, die das eingeführt haben und die Anzahl derer, die das tun, die nimmt ja schon aus meiner Wahrnehmung tendenziell zu und es ist jetzt auch nicht so, dass sofort wieder umgekehrt wurde. Also so ein gewisser Proof of Concept ist da dann vielleicht auch doch da und ich persönlich aus Forschersicht finde das auch brutal wichtig, weil diese Rücksendegebühr aus meiner Perspektive der Katalysator für präventive Maßnahmen jeglicher Art ist. Also wir haben ja auch Fitfinder, glaube ich, hier irgendwo. Es ist ja, also man sieht, dass es funktioniert, aber wie viel Prozent der Kunden verwenden wirklich Fitfinder? Und wenn da eine Gebühr dahinter stehen würde, dann hätte natürlich der Kunde auch einen Anreiz, sich mit solchen Instrumenten und Methoden auseinanderzusetzen. Auch die Händler hätten einen größeren Anreiz dafür, in diese Lösungen zu investieren. Ja, wenn ich jetzt hier in die Runde gucke und wir eine Umfrage machen würden, wie viele Milliarden Euro haben wir in den letzten Jahren in Summe entweder für die Effizienzsteigerung bei der Retourenbearbeitung oder für präventive Maßnahmen investiert, dann würde ich die These vertreten, dass 95% in die Effizienzsteigerung bei der Retourenbearbeitung reingeflossen sind und eben nicht in die Prävention. Aber das ist nur meine Meinung. Eine Frage, die ich stellen will, geht ein bisschen davon weg. Wir haben heute sehr viel über die relativ hochwertige Verwertung von Retouren und Überbeständen gehört. Das ist super. Es gibt aber auch diametral entgegengesetzt Beispiele, wo das überhaupt nicht so hochwertig stattfindet. Also das, was ich immer wieder in der jüngeren Vergangenheit gesehen habe, ist dieses Phänomen der Mystery-Boxen und das sind ja Retouren-Sendungen, die nicht einmal angefasst wurden, enthalten. Die sind ungeöffnet, die werden dann abverkauft und es gibt dafür einen Markt. Und meine Frage ist jetzt an das Panel, inwieweit sehen Sie da Ihr hochwertiges Geschäftsmodell in gewisser Weise auch gefährdet oder wie tangiert Sie das? Was ist da Ihre Wahrnehmung? Dass es einen Markt gibt, Retourenware völlig unangefasst, auch ohne ein Grading im Endeffekt, wieder vermarkten zu können und offensichtlich damit auch noch Geld verdienen zu können, weil sonst würde das ja diese Angebote nicht in der Vielzahl geben.
Ist es eine Vielzahl oder ist es eher eine Nische?
Ich sehe es eher als Trend. Man sieht das ja, sagen wir mal, bei TikTok oder bei YouTube, dass die Leute das dann halt so eine Art Mystery-Boxen kaufen und dann halt versuchen, viele User oder viele Leute zu finden, die halt dann mitnehmen können und Co. Na klar, die Unternehmen, die solche Mystery-Boxen halt anbieten, die versuchen halt das da wirklich reinzutun, was die nicht irgendwie loswerden können. Ne? Und vielleicht kauft man sich eine oder zwei, aber dann am Ende sagt man sich, das sind Sachen, die haben keine Verwertung für. Und das ist halt sehr schade. Am Ende landen diese Produkte dann wirklich in den Müll, ne? Weil die Leute dann sagen, ich kann damit nichts anfangen. Und das ist halt dann sehr schade. Darum sehe ich es eher als Trend, aber ein Unternehmen, der sowas führt, muss dann halt den Schritt noch weiter denken im Endeffekt. Also es darf nicht sein, dass am Ende der Kunde das irgendwie entsorgt. Sondern man muss halt eine Lösung finden, auch solche Artikel, auch sagen wir mal, mit einer anderen Struktur irgendwie an den Mann zu bringen. Das ist sehr, sehr wichtig. Also es gibt diverse Möglichkeiten, auch bei kleinpreisigen Artikeln da sozusagen halt einen Markt zu finden. Man sieht es ja, sagen wir mal, wie es Unternehmen machen wie Action oder Co., die halt wirklich niedrigpreisige Artikel verkaufen und das halt sehr erfolgreich. Ne?
Also erstmal bei euch kein Thema, Mystery Boxen.
Erstmal nicht.
Nee, aber ja. Wir hatten auch bestimmte Kunden, die genau das gemacht haben. Und die waren im ersten Instanz nicht sehr erfolgreich, bis dass die Kunden da gesehen haben, was in diese Mystery Box rein war. Und dann ging so, also so wirklich nachhaltig ist das Modell nicht. Ich möchte auf einen Punkt noch zurückkommen, wenn ich darf, über diese Rückgabegebühren. Ich glaube, man muss auch nicht das alles schwarz-weiß angucken. Da sind auch wirklich Kunden, die das vernünftig machen. Ja? Und eigentlich muss man gucken, dass die Kunden, die es vernünftig machen, die darf man nicht bestrafen. Eigentlich muss man gucken, hey, du kannst das umsonst, weil ich weiß, du machst das wirklich auf eine gute Art. Man muss eigentlich die Kunden, und dann würde ich das auch machen, gezielt auf die Kunden, die wirklich ein sehr hohe, belaste die. Weil das wird letztendlich für den gesamten Umsatz, für den Verkauf, wird das nicht so einen großen Impact haben. Die Kosten gehen runter und bleib mit den Kunden, die wirklich gut sind. Also das würde ich auch sagen. Mach es nicht so schwarz-weiß. Mach es wirklich, belohne die gute Kunde, bestrafe die nicht so gute Kunde, lass ich es so sagen. So würde ich das persönlich machen.
Okay, wenn eine weitere Frage.
Danke auf jeden Fall für das Panel bisher. Ich stimme dazu in Bezug auf die Rückgabegebühren auf jeden Fall. Wir haben da mehrere Studien zu gemacht und ich sehe das auch eher als Bestrafung, wenn Retourenkosten an Endkonsumenten abgegeben werden. Aber es gibt natürlich spannende Incentives dahinter, beispielsweise wenn hochfrequentierte Kunden dafür zahlen müssen, hochfrequentierende Retournierende. Meine Frage geht vor allem an Stefan, wo ich das vorher gehört habe. Du hast gesagt, in eurem Lager sind die Prozesse komplett optimiert, das sehen wir auch, und man kann fast schon nichts mehr automatisieren. Ich habe das gestern im Gespräch, Marie, du sitzt da mit der WM-Gruppe, genau das Gleiche, genau das Gleiche gehört. Das heißt, die Prozesse im Lager sind wirklich durchgetaktet, wir haben da alles optimiert. Gleichzeitig ist es schwer, die Mitarbeiter zu schulen. Was würde euch helfen dabei, die Prozesse hier vielleicht noch weiter zu optimieren oder die Mitarbeiter besser zu schulen? Du hast kurz von Bildern gesprochen. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht?
Also wie kann man das noch weiter optimieren, weil die Leute müssen schon ganz viel machen. Ne? Das ist nicht nur das Grading, ne? Auch die komplette Computerprozesse, ne? Also die Administration, die man machen muss, aber auch das Zusammenfalten und in eine Tüte oder was auch immer. Das letzte Prozess, das könnte man auch automatisieren. Die Geräte sind nicht da, dass man eigentlich nur ein Kleidungsstück eigentlich reinhängt und eine Maschine macht dann das weiter und tütet das ein. Das geht noch, das kann auch automatisiert werden. Nur die Geräte sind noch nicht da. Was wir persönlich gemacht haben, wir haben eigentlich ein dediziertes Trainingsteam, der wirklich sich nur eigentlich um diese Mitarbeiter kümmert. Was wir auch machen, ist, wir probieren unsere Leute zu motivieren, dass sie bei uns bleiben. Also weniger Umlauf. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und wir machen das jeden Monat, dass die bei uns sind, kriegen die mehr Gehalt. Und das ist eigentlich, wie wir dagegen steuern. Aber es ist nicht die schönste Arbeit, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist es wirklich nicht. Aber wie schon gesagt, man muss die Leute belohnen. Je länger, dass die bleiben, je besser die Qualität und die Produktivität, je mehr, dass die verdienen können. Ich habe nicht den Silver Bullet, da sagt man, wenn man das macht, dann ist alles okay. Aber wie schon gesagt, ich habe lieber, dass ich meine Leute mehr Geld geben kann, ja, mit weniger Schwankungen, damit sehr hohe Schwankungen und niedriges Gehalt. Auch da wieder, ein guter Mitarbeiter zahlt sich zurück in Produktivität und in Qualität. Das ist eigentlich für mich das A und O.
Und eigentlich auch ein wunderschönes Schlusswort. Wenn ihr weitere Fragen an das Panel habt, an Ilona, Valerie, Michael, Stefan oder Benjamin, dann kommt gerne auf sie zu. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch Zeit, ein bisschen zum Networken. Kommt auch gerne an die Stände und sucht das Gespräch. Da ist sicherlich noch einiges an Informationen und an Insights rauszuholen. Ilona, Valerie, Michael, Stefan, Benjamin, vielen Dank, dass ihr dabei wart. War eine tolle Diskussion. Vielen Dank an das Publikum für die tollen Fragen und die tollen Diskussionen. Und ich freue mich auf das nächste Gespräch. Vielleicht sieht man sich irgendwann mal oder hört man sich irgendwann mal wieder. Und macht's gut und bis zum nächsten Mal.
So, das war der BVL Live Podcast vom Kickoff Retouren Summit in Hamburg. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den BVL Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.